Liebe Fußballfans, endlich ist es soweit. Jogo Bonito Live. Freut euch auf Sven Pistor und Burkhard Hupe mit ihren Fußballgeschichten und viel Spaß.
Guten Abend, Börs. Schön, euch endlich zu sehen.
Schön, wieder hier zu sein.
Oder?
Viel zu lang war die Zeit, Sven.
Im Bollwerk. Also wenn wir kein Navi hätten, wir wären immer noch nicht hier. Ist total schwer zu finden, oder?
Stimmt, ja.
Ist euch auch so gegangen? Nein, ja, nein. Ja, herrlich. Heute erlebt ihr hier den zweiten Teil von unserer Folge bei Jogo Bonito, die den Titel trägt...
Ente? Tiger
und Cobra und Co.
Ja.
Ja, es geht weiter mit tierischen Geschichten. Wow!
Das Alter! Jetzt.
Ja, ja. Heute geht es also weiter mit tierischen Geschichten. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid happy und habt euch eingerichtet. Gastro war in Ordnung. Jeder hat sein Bierchen bekommen. Ja? Ja, sehr schön. Ich freue mich auf die dritte Halbzeit. Ja. Burkhard.
Wusstest du eigentlich, Sven?
Nein!
Das ist vor allen Dingen in Afrika gibt es für Nationalmannschaften oft auch tierische Spitznamen. Also die Nationalmannschaft von Benin beispielsweise heißt. Ja!
Oh, Alter! Oh, Alter!
Das Bier
geht. Wer bist du denn?
Es sind die Eichhörnchen.
Letzte Reihe! Hör mal, da kommt mal was.
So schnell kannst du gar nicht goggeln.
Wie heißt du denn? Warte mal, da muss ich mal hingehen, ey. Das ist ja der Hammer, ey.
So schnell kannst du nicht googeln.
Eichhörnchen?
Ey, dann sag mir auch noch Angola.
Angola? Was ist jetzt hier Angola?
Da. Wegen der Orga drumherum, wenn dann schon mal der verletzte Spieler wird dann mit dem Golfkart angegriffen.
Ja. Fangen wir erstmal ganz vorne an. Wie heißt du denn?
Ich bin der Flo.
Du bist Flo, du hörst Jogo Bonito und du weißt, Benin, das sind die Eichhörnchen.
Ja.
Bist du Eichhörnchen-Ultra?
In der Afrika-Cup-Ultra. Da schnappt man das ja, bei Eurosport haben die ja immer besondere Experten, da schnappt man das schon mal auf.
Ich find's unglaublich.
Sonderexperten, Burkhard, hast du das gehört?
Ich find's
unglaublich. Nie geworden. Sensationell. Applaus für ihn hier.
Angola übrigens, die schwarzen Antilopen. Algerien, das wäre jetzt für Deutschland ein bisschen schwierig, die Wüstenfüchse.
Frag doch mal hier, die Leute werden es wissen, Burkhard.
Lesotho. War schon mal jemand in Lesotho?
Lesotho?
Lesotho, die Krokodile.
Das ist so, bitte, Junge.
Das könnt ihr wissen. Demokratische Republik Kongo, früher Zaire. Nein, die Leoparden.
Ja, jetzt so, wisst ihr, wie ich mich immer fühle beim Burkhard. Das ist furchtbar.
Sven, ja. Mosambik, in Anlehnung an unsere Show heute, die Mambas. Und besonders schön finde ich von der Inselgruppe, das gehört jetzt nicht zu Afrika, aber von den Solomonen, Du bist so albern, das ist ein Wahnsinn. Eine Inselgruppe, die rechts von Papua-Neuguinea liegt, die Solomonen,
Alter, was?
Sind die Bonitos.
Natürlich!
The Bonitos.
Die Bonitos.
Weil der Bonito ist ein Fisch, der so ähnlich ist wie der Thunfisch.
Hey, ich habe einen Vorschlag.
Hast du dir das gemerkt jetzt?
Ja.
Die Bonitos.
Die Bonitos.
Das ist unsere Mannschaft.
Ähnlich wie ein Thunfisch.
Ja.
Ja, ich habe einen Vorschlag. Machen wir das Gegenquiz mit Burkhard. Ich stelle ihm 6 Fragen wie bei einfach Fußball und ihr entscheidet darüber, ob er verkackt hat oder nicht mit eurem Applaus am Ende. Wäre das ein Vorschlag? Machen wir später?
Oh, danke.
Ja! Nee, komm, machen wir jetzt direkt. Komm. Ich hab richtig Bock drauf.
Hast du jetzt richtig Puls?
Da habe ich jetzt mal richtig Bock drauf.
Mhm,
so,
danke.
Also, lieber Burkhard, wenn du verkackst, ne?
Dann?
Also, warst du in der Schule eigentlich? Ja, du warst.
Das war super.
Ja. Wenn es richtig ist, was du sagst, super, wenn es falsch ist. So, lieber Burkhard, der Terrier, ist ja klar, also jetzt nur Tiere, ne? Terrier, Berti, so, ist ja ein Jagdhund, ja. Der Terrier, das Wort Terrier.
Aus Yorkshire kommt der.
Nein, es gibt wahnsinnig viele Terrierarten. Also es ist unfassbar. Das ist schon mal falsch.
Der Yorkshire Terrier ist richtig.
Ja, das ist richtig, aber es gibt super viele andere Terrierarten.
Ist das so?
Ja, ist so, also.
Eine Bökelterrier.
So, das Wort Terrier, worauf ist das zurückzuführen? Auf A, das Revier, B, Erde oder C, war es Sir Claude Terry, nach dem ein Jagdhund benannt wurde?
Nein, das ist auf die Erde zurückzuführen.
Du bist echt ein Arschloch.
Ja.
Und die Leute werden trotzdem, selbst wenn du 6 Punkte holst, werden die nicht applaudieren.
Weiß ich nicht.
So, zweite Frage. Zecke Neuendorf. Zecke, weißt du, woher? Achso, weißt du, warum Zecke Neuendorf Zecke genannt wurde?
Ja, der hat 1996 einen Waldlauf gemacht mit Bayer Leverkusen.
Ja, und wer hat ihm den Namen gegeben?
Ulf Kirsten.
Ja, Moment, ja, das war aber noch nicht die Frage, Leute.
Das Interessante aber bei Zecke Neuendorf ist, dass der den Namen Zecke auch in seinen Pass eintragen lassen wollte.
Hat einer mal ein Bier eigentlich? Jetzt ohne Witz?
Nein, jetzt ohne Witz.
Ich brauche Alkohol.
Nein, jetzt wirklich ohne Witz, Sven.
Ja.
Der wollte den ja eintragen lassen und dann haben die beim Einwohnermeldeamt in Leverkusen gesagt, das geht aber nicht. Und dann hat er gesagt, wann kann ich das denn machen? Was muss ich denn für Voraussetzungen erfüllen? Und dann haben die gesagt, wenn du Künstler bist und das dein Künstlername ist und seine Frau war Künstlerin. Und dann haben die sich 2 Leinwände aufgestellt und dann hat der Stifte gekriegt.
Ey, das ist echt nicht vorbereitet.
Und dann hat er das erste Bild gemalt, das hat er Gesicht genannt.
Und dann Gesicht?
Gesicht. Und dann hat er das zweite Bild gemalt, das hieß Krickelkrackel. Und dann hat er die Bilder am nächsten Tag versteigert und hat alle Presseberichte über diese Versteigerung seiner Kunst gesammelt, ist damit zum Einwohnermeldeamt gegangen, hat sich den Namen Zecke eintragen, das war jetzt der Nachweis erbracht, weil er war Künstler. Und kurz danach hat der DFB gesagt, so, jetzt darfst du Zecke hinten aufs Trikot bringen.
Okay, jetzt kommen wir, ich meine, Applaus für Burkhard Hüppe, oder? Ja, es ist schlimm, mit ihm zu arbeiten. Aber danke, dass du immer wieder aufmachst, wenn ich komme. Also das ist, und das Frühstück noch machst. Danke, Burkhard. Echt, das ist total schön.
Ja, man braucht ja Projektionsflächen, Sven.
Redest du eigentlich auch noch mit deiner Frau oder liest du nur Bücher?
Nee, ich glaube, ich rede auch mit ihr.
So, also. Jetzt aber die Frage zu den Zecken.
Oh.
Die Eiablage ist ja ein ganz wichtiger Prozess. Ne?
Bei
also, wenn die in der adulten Phase sind, die haben ja 8 Beine, werden bis zu 1,32 Zentimeter groß.
Muss die gegen den Uhrzeigersinn rausdrehen aus der Haut?
Ja, das weiß ich auch. Ich bin Halbschwede, bitte. Ja? Also, ja. Ich glaube, es gibt mehr Zecken als Schweden da oben. Also, das ist.
Sicherheit.
So, aber eine, nennen wir sie die Schildzecke. Auch da gibt es verschiedene, die legen dann ihre Eier ab. So, wie viele Eier legen sie denn ab und sterben danach?
Dabei, ne?
Ich weiß nicht, das ist. Wie haben Zecken eigentlich Sex? Mit 8 Beinen? Das ist schon schwer.
Ja, wahrscheinlich besseren Sex als die Kakerlake.
Da haben wir drüber gesprochen.
Ja.
Hast du das Buch eigentlich zu Ende gelesen?
Ja, klar.
Ja, das war Wahnsinn, ne? Mhm. Nur, du hast dich doch ein bisschen vergaloppiert, als du Alfonso Davis in der Endgeschwindigkeit...
Ja, jetzt fangen wir nicht mit den ollen Kamellen. Jetzt stell deine Fragen, damit wir jetzt zum Thema kommen.
Wie viele Eier legt sie ab? 200, B wäre 20.000 oder C 200.000?
200.
Einfach schlecht.
Wahnsinn.
Es sind 20.000.
So
das viel? Kampfschwein findet Einlass in der nordischen Mythologie.
Ach so.
Ja, Hildisvini wird es genannt. Ernsthaft?
Hildisvini.
Du
veränderst mich doch. Jetzt
kommt
der Punkt.
Ja, bitte. Das Hildisvini ist das Kampfschwein.
Mark Wilmots.
Ja, genau. Ja, richtig. Deswegen frage ich nach dem Hildisvini. Mhm. Ist der nordischen Mythologie folgend, ist es der Eber, auf dem die Göttin Freya reitet. So, jetzt die Frage an dich, weil ich muss ja mit sowas kommen, sonst verkackt er nicht. Ja? Das Hildisvini, was ist da dein charakteristisches Merkmal? A, die goldene Borste, B, der silberne Schnuffel oder C, der bronzene Schwanz?
Der Schwanz.
Bäm, ey, Hupe verkackt, ey. Schön. Es ist die goldene Borste. Vierte Frage, das Pony. Pony, du hast ja reitbegeisterte Mädels, ne?
Ich dachte, du kommst jetzt zu den Fohlen, vom Pony zum Fohlen.
Ja, nein, aber auch Luka Modric nennt man das Pony, ne?
Echt?
Ja. Luka Modric nennt man auch das Pony. Und jetzt die Frage.
Ach, das habe ich noch nie gehört.
Ja, es ist einfach so. So, das Stockmaß. Das Stockmaß von einem Pony, also Wettkampfreiten. Es gibt ja auch, es gibt tatsächlich Hindernisreiten, oder wie nennt man das? Also werden die so über Hindernisse.
Hindernisreiten.
Hindernisreiten mit Ponys. Das ist schon irre. Mhm. Ja. Das ist ja wie Formel 1 auf dem Dreirad. Also. Stockmaß, das maximale Stockmaß für Wettkampfponys.
90 Zentimeter.
Nein, Das ist falsch, ich habe ja Optionen. A, 1,17 Meter, B, 1,48 Meter oder C, 1,79 Meter.
1,17.
Es wird immer schlechter. Es ist ein freier Fall mit dir. Wir haben den Schwarzen Panther, du weißt...
Wie viel denn? Ich will doch noch was lernen von dir.
Du hast noch zwei Fragen.
Ich will wissen, wie viel der Stockmaß ist.
Achso, 1,48.
Ja.
Ja, achso, Entschuldigung, ja, das war falsch von
mir. Ja, ich will ja was lernen.
Ja, ist richtig. Der Schwarze Panther, du weißt, wer so genannt wurde?
Eusebio.
Richtig. So, was ist denn das...
Weißt du eigentlich, wie Lev Yashin genannt wurde, der russische Torhüter?
Ist das nicht der Löwe?
Die Schwarze Spinne.
Die Schwarze Spinne?
Mhm.
Wow. Aber jetzt kommen wir zum, weißt du, das ist, also wirklich zauberhaft ist, ich moderiere seit einigen Jahren, mit das Beste, was es gibt, ist die dumme Nachfrage, da kriegst du die besten Ergebnisse oder einfach zum nächsten Thema kommen. Ja. So, jetzt komme ich zum nächsten Thema, Schwarzer Panther. Was ist denn das, was man bei ihm auch sieht? Sieht man, und man erahnt es nur, auch eine Löwenmähne, also ne, charakteristisch eine Löwenmähne, mhm. B, einen gefleckten Fell, eine gefleckte
Fell... Das ist grammatikalisch echt bedenklich, was du hier kommst.
Zeichnung, jetzt meine, hier meine Handschrift, eine Fellzeichnung, gefleckte Fellzeichnung.
Felszeichnung?
Nein, Fellzeichnung.
Ach, Fellzeichnung.
Also erkennt man eine gefleckte Fellzeichnung auf
im
dem
schwarzen
Schwarz
Fell.
Des Panthers. Ja.
Also schwarz auf schwarz praktisch.
Ja, schwarz auf schwarz, mhm. Gefleckt.
Ist
genau.
Klar.
Oder ein Stummelschwanz.
Ja, Stummelschwanz.
Also A, B oder C?
C.
B, B, natürlich, es war falsch von ihm. Ja, boom. Ich komme von. Es war falsch, es ist das gefleckte Fell, was man da ja
schwarz
hat. Letzte
schwarz.
Frage, und dann kann das Publikum entscheiden, ob du es. Ich meine, du hast jetzt, glaube ich, schon vier Sachen, nee, drei Sachen falsch, nur zwei
ja,
richtig.
Aber ich
letzte
hatte die
Frage.
Meisten Lacher.
Der Windhund.
Oh.
Wer wurde Windhund genannt?
Der Windhund?
Horst.
Köppel?
Eckel. Horst Eckel
nee.
Wurde
ach, ja,
auch
doch.
Der Windhund genannt.
Ja.
So. Da gibt es den...
ich dachte Horst Köppel.
Nein, weil Horst Köppel war auch sehr schnell.
Immer so hochgeklappt
das war geil, Horst Köppel. Ich habe mich ja mit dem drüber unterhalten. Das ist so geil gewesen. Das war Hair Weaving. Das war also kein normales Toupet. Das wurde, er musste dann immer nach Stuttgart fahren. Er hat den Vertrag unterschrieben. In Stuttgart, als er noch in Gladbach spielte. Und dann kam auch manchmal aus Stuttgart dann irgendwann die Frau hoch. Und das musste immer nachgeknüpft werden. Weil das war noch am Echthaar befestigt. Nur das Echthaar wuchs ja auch. Und dann hat er mir gesagt, das sei so scheiße gewesen. Weil du konntest den Fifi nicht abziehen. Mhm. Aber das Haar, also das wurde immer lockerer. Und wenn der dann natürlich, der war wahnsinnig schnell, wenn der so einen Sprint angezogen hat, dann war das wie so eine Juckerpalme da oben. Ja. Ja. Und wir saßen da Glatze, weißt du, Glatze ja. Und Glatze saßen in Gladbach zusammen bei Einfach Fußball, dem Podcast. Wir haben es kaputt gelacht. Aber damals hatte er, wie Urs Fisch, nee, Urs, wie hieß der nochmal? Der
Siegenthaler.
Der spielt ja auch bei Xamax Neuchâtel. Der hat ja bis heute dieses, ja, das ist ja, würde einen atomaren Erstschlag überstehen, dieses Toupet.
Ja.
Hat er immer noch auf, ne? Das muss man sagen. Ja. Ja, der war jedenfalls, ich schweife ab, der war,
das stimmt.
Der war sehr schnell, aber Horst Eckel war derjenige, der eben Windhund genannt wurde. Jetzt die Frage, ein Whippet ist einer der vielen verschiedenen Windhunde, der läuft zum Beispiel 56 km/h, was der, ziemlich langsam ist für einen Windhund. Mhm. Der schnellste ist der Greyhound. Mhm. Ja? Wie schnell ist der? A, 61, B, 66 oder C, 72, bitte?
72.
Burkhard, das ist richtig, dritter Punkt. So, jetzt müsst ihr entscheiden, hat Burkhard das Ding vergeigt oder nicht? Ich möchte es an eurem Applaus hören. Applaus für Burkhard Hupe.
Damit kann ich gut leben. Vielen Dank.
Du gehst als Sieger vom Platz. Ja, du hast dich achtbar geschlagen, Burkhard.
Ja, aber du hast dich vorbereitet, das ist auch schön.
Das ist, ja, du... Öfter mal was Neues.
Ja.
Hör mal, so, ja, ich kann auch nett sein.
Absolut.
Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ich muss ja hier immer an meiner Apfelsinenkiste
rumdrücken. Du, wir sollten einfach mal zum Thema kommen. Wie wär's damit?
Ja, ja, definitiv. Wo waren wir? Achso, wir waren doch bei Ente Lippens.
Wir waren bei Ente Lippens.
Ja.
Und sein Ruhm, der auch heute noch nachhallt, ist eigentlich begründet vor allen Dingen in einer missglückten Konversation mit einem Schiedsrichter. Er spielte damals Mitte der 60er Jahre mit Rot-Weiß Essen im Schloss Strünkede gegen Westfalia Herne in der Regionalliga. Also in der zweiten Liga damals. Und sein Gegenspieler ist ihm so richtig auf die Socken gestiegen. Und zwar mehrfach. Und irgendwann hatte der Willi einfach die Schnauze voll und hat sich den Kerl gepackt. Und dann, ach, der Willi kann das eigentlich am besten erzählen.
Da kommt er angelaufen und dann sagt er, ich verwarne ihn. Was sagt der denn da? Irgendwas nicht. Dann sagt er, ich danke Sie. Und dann war das Ding geboren. Und das habe ich natürlich im Nachhinein dann auch gepflegt, weil ich mit der Zeit gemerkt habe, jawohl, Das Ding, das könnte man ausbauen, da könnte man was draus machen. So ist das damals gewesen. Ganz kurze Geschichte. Den Schiedsrichter übrigens wollte ich zu meinem 60. Geburtstag einladen. Da war er tot. Das war schade. Aber hauptsächlich ich.
Geil, oder?
Der würde uns so locker in die Tasche, wenn der hier sitzen würde. Wir könnten einfach uns bitte zur Seite schieben, die Sessel, und sagen, mach Willi.
Ja, irre.
Ein großartiger Erzähler. Er ist damals vom Platz geflogen übrigens. Und noch am selben Abend wurde auf Bitten von RWE, vom Chefankläger Kindermann, wurde die rote Karte zurückgenommen. Es ist bislang einzigartig in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, dass diese rote Karte, die er damals gekriegt hat, zurückgenommen wurde.
Ja, Wahnsinn. Ich meine, sein Anfang bei Rot-Weiß Essen war ja auch ein besonderer. Du kommst da hin. Und der hat ja alles gespielt. Der war ja da in seiner Mannschaft, von der er kam, war ja Gott auf dem Platz. Er durfte alles. Also hat mir Wolfgang Overath auch erzählt, wenn du geil warst, hast du auch immer den Ball gehabt, weil die damals dann dir den Ball gegeben haben. Und auf einmal warst du ein Zehner, den es noch nicht gab. Und ähnlich wird es bei ihm auch gewesen sein. Und er spielte da mit, aber er hatte noch keinen Platz in der Mannschaft. Und auf einmal fehlte der Linksaußen. Und dann fragte der Trainer, und der ist Rechtsfuß, ne? Ente Lippens. Da sagte der Trainer, ja, was ist denn deine Position? Und da sagte er, ja, links.
Ist ja klar.
Eigentlich nie links außen gespielt, aber da war halt die Möglichkeit, dann zu spielen. Und dann ist er da erstmal auf den linken Flügel gegangen. Aber dann haben die ziemlich schnell gemerkt, okay, da geht was bei dem. Ne?
Erstes Spiel gegen Eintracht Gelsenkirchen. Mhm. Und dann kriegen die einen Elfmeter, die Essener, nach 15 Minuten. Und der Willi denkt, da will keiner schießen. Dann schieße ich. Und schießen vorbei. So, und der Trainer draußen stocksauer, Fritz Pliska. Ne? Einer aus dem Zweiten Weltkrieg übrig geblieben mit zwei eisernen Kreuzen. Und der wollte seinen.
Viel Spaß beim Training.
Der wollte seinen Regenschirm zerbrechen. Ja. Ja. So sauer war der. Und dann kam aber im selben Spiel, hat die Ente noch das allererste Tor geschossen für RWE und erinnert sich auch an dieses erste Tor bis heute mit einer wirklich erstaunlichen Präzision.
Und der Ball kommt, ich sehe ihn kommen noch wie heute. Und dann habe ich schnell meinen Colt gelüftet, ja, dann habe ich den Colt genommen und denke, alles oder nichts, und habe den Ball Volley genommen und dann sehe ich ihn wie heute oben in die Ecke, fliegt er und schlecht 1:1:0 und wir gewinnen das Ding in 1:0.
Ja, Wahnsinn. Ihm zuzuhören ist einfach, einfach irrsinnig, oder? Ich mein, schau mal, du musst dir auch vorstellen, wo das alles passiert ist. Du schenkst mir immer wieder mal einen Jahreskalender. Da freue ich mich sehr drüber. Burkhard fotografiert nämlich sehr gerne, wenn der in seinen, bist in diesem Jahr auch viel unterwegs gewesen. Ja. Kann ich wieder damit rechnen, dass du mir einen Kalender für das nächste Jahr schenkst? Echt?
Wahrscheinlich.
Bin ich der Einzige, der so einen kriegt?
Nein.
Oder? Nee, wie viele lässt du denn da drauf?
Man kann nicht schlecht sagen, das sind sehr, sehr viele. Muss ich sehr. Erholen.
Jedenfalls. Ey, jetzt wäre die Gelegenheit auch mal zu sagen, dass du mich lieb hast.
Ja, stimmt.
Ach,
Die Gelegenheit wäre es.
Jedenfalls, Insights. Burkhard schenkt mir diesen Kalender und schreibt auch liebe Worte dazu. Er kann seine Gefühle halt nicht zeigen. Er ist ein Mann der 70er Jahre. Oder in 60er, wann bist du? 50er, wann bist du geboren? Jedenfalls schenkt er mir den. Und er hat mir auch ein tolles Bild geschenkt. Es muss eine Haupttribüne oder eine Tribüne in Essen sein. Ein fantastisches Bild, wo jemand mit so einem kleinen Radio da steht im Block. Der eine hat
eine Frau. Ist das
eine
sogar?
Frau. Und die Leute sehen, das ist ein Kunstwerk. Die Leute kommen da zusammen. Der eine hat noch sein Unterhemd an, der andere das karierte Shirt. Mhm. Alle haben noch diese Kassenbrillen an, wo man wahnsinnig große Augen hatte, weil das so richtige Riesenbrillen
waren. Wahnsinnig fettige Haare.
Wahnsinnig fettige Haare. Es ist so eine Szene der 60er Jahre. 70er. Mhm.
Aber es ist,
und da ist eine solche Intensität in diesem Bild, das hängt bei mir am Schreibtisch und ich denke mir jedes Mal, wenn ich da drauf gucke, ja, dafür machst du das alles, weil das, da steckt irgendwie alles drin. Und Ente Lippens hat so eine Szene im Stadion eigentlich beschrieben.
Ja, das kann man nie vergessen. Ein Torschrei an der Hafenstraße, wenn ein Tor gefallen ist, da, wenn ich daran zurückdenke, dann habe ich heute, kriege ich Gänsehaut. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Fans an der Hafenstraße, da gibt es keinen Unterschied zu Dortmund, Schalke, Meidrich. Das ist eben Ruhrgebiet.
Ja.
Und der Willi war ja dann auch wirklich, dass er ist ja von nix auf 100 gestartet, da hast du nicht gesehen. Ne? So unfassbar schnell ist das gegangen mit seiner Karriere, sehr erfolgreich. obwohl er mit Essen dann auch erstmal wieder abgestiegen ist, aber hat er Tore und Tore und Tore gemacht.
Naja, der Bundestrainer Schön sagt ja auch über ihn, er kann alles, er hat nur keinen deutschen Pass. Mhm. Also das, er war schon auf dem Zettel von ganz vielen, ne?
Ja, auch von vielen Vereinen natürlich. Also die Gladbacher wollten ihn haben, die Frankfurter wollten ihn haben und die Berliner wollten ihn auch haben. Und die Berliner hatten damals, die Hertha wollte ihn damals auch haben und die Hertha hatte ja immer irgendwie Geld, obwohl keiner wusste, wo das herkommt.
Keine Ahnung.
Und eines Abends klingelt es also bei der Familie Lippens in Essen unten an der Tür und vor der Tür steht der Manager von Hertha BSC, Wolfgang Holst.
Ich mache die Tür auf, da steht da ein Bulle vor der Türe und da war das der Wolfgang Holst von der Hertha BSC. Hat den Koffer in der Hand und da sagt er immer, Junge, du kommst nach Berlin. Ich sag, wie, du kommst nach Berlin? Ja, wir wollen auch gar nicht lange diskutieren, sondern er hat dann seinen Koffer aufgemacht, patsch. Und dann waren da, soweit ich mich erinnern kann, 600.000 Mark drin. Da habe ich natürlich erstmal bumm geschluckt. Und die Monika hat immer gesagt, komm, unterschreib doch schon mal, unterschreib doch schon mal. Die war ja heiß aufs Pulver.
Monika war Gerichtsnummer.
Großartig, ich meine,
ja, die geht
du
heute
gehst
noch
an die Haustür und da steht ein Typ mit 600.000 Mark Ende der 60er Jahre vor deiner Bude und sagt dir, kannst du haben, wenn du bei uns Fußball spielst.
Ja.
Und dann hat der Willi aber trotzdem gesagt, ich weiß ja, was ich hier habe. Das Geld werde ich hier in Essen nie verdienen. Und er hat gesagt, ich brauche trotzdem Bedenkzeit. Und dann hat der Holst nicht das Geld dann bei einem Anwalt abgestellt und hat gesagt, okay, da kannst du jetzt nachdenken?
Ja, das war so, dass der gesagt hat, genau, also alles klar, kein Problem. Und der hat gesagt, gib mir Bedenkzeit. Das ist ja immer erstmal schlau, nicht direkt das erste Angebot annehmen. Das habe ich ja auch mit, was weiß ich, Stefan Engels. Und das war früher normal mit dem Koffer. Den gab es ganz oft. Der war ja auch eine Verhandlungsgrundlage für vieles. Mhm. Weil wenn du den mal hattest, konntest du ja auch den eigenen Verein anrufen und sagen, hör mal, hier ist ein Koffer von Hertha. Was macht ihr denn jetzt mit mir? Und das war ja der Anfang von Verhandlungen.
Ja.
Und der war dann hinterlegt bei einem Notar in Essen 3 Tage, hat er dem auch gesagt, ich fahre jetzt weg, der liegt da 3 Tage, kannst dir Gedanken machen, dann kannst du ihn immer noch nehmen. Und ja, was soll ich sagen?
Und dann bin ich ja 3 Tage um den Bau gelaufen da, nicht? Und dann gehst du hoch, gehst du nicht hoch, unterschreibst du nicht. Und das habe ich gemacht. Ich habe natürlich nicht unterschrieben.
Ja, Moment, das klingt jetzt natürlich irgendwie nach großartigem Lokalpatriotismus, aber der Willi hatte ja auch diese holländische Wurzel und es gab für ihn immer die Möglichkeit, zu einem einzigen Verein zu wechseln. Und das war Ajax Amsterdam. Das war für ihn damals die große Adresse und er hat immer darauf gehofft und gewartet, dass eines Tages die große Kiste mit dem gelben Nummernschild an der Hafenstraße vom Georg-Melches-Stadion steht und dann Verhandlungen beginnen über seine Person, weil er wollte zu Ajax Amsterdam wechseln.
Naja, das war eine Riesenadresse. Also ich meine, wir haben in Oranje Brillant ja drüber gesprochen, über die Ajax-Schule und überhaupt
Ende
die
Geschichte. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre.
Der heiße Scheiß.
Es war der heiße Scheiß in Europa.
Natürlich.
Und dann war es tatsächlich soweit. 1971 taucht diese riesige Schüssel, ich glaube es war sogar ein Cadillac mit gelben Nummernschild.
Schön in Essen so.
Ja, schön vorm Stadion auf. Und der Willi hat sich Gedanken gemacht.
Im Nachhinein musste ich dann hören, dass die Rot-Weißen gesagt haben, ach, wenn der kommt jetzt und mit uns spricht, dann hauen wir ihm so einen vorm Bug, dass der wieder abhaut, dass der nach Hause fährt. Und dann haben sie ihm wohl gesagt, 980.000 D-Mark Ablösesumme. Und das war 1971. Das war eine Summe, die war total utopisch. Aber die Rot-Weißen haben nicht damit gerechnet, dass der gesagt hat, das ist überhaupt kein Problem. Also bezahlen wir das, was sie haben wollen.
Naja, um das nochmal einzuordnen, ja? Roger van Gruhl war der erste Millionenmann 77. in der Bundesliga und das war viel, viel später, genau. Und das war 6 Jahre später.
Ja.
Was für eine Summe.
Eine Wahnsinnssumme.
Ja.
Und das sickerte dann natürlich durch. Jetzt konnten die Essener ja keinen Rückzieher machen, hatten das Angebot da ja quasi angenommen, ne? Die Summe genannt, die Summe gekriegt. Und man kann es ja nicht sagen, oh nee, doch nicht. Und jetzt lag es an Willi zu sagen, okay, dann machen wir das jetzt. Und das sickerte erstaunlicherweise dann durch, auch durch die Presse. Und es war klar, Willi geht fremd, Willi will zu Ajax Amsterdam, aber erstmal musste Willi am nächsten Tag in der Hafenstraße Fußball spielen.
Und dann mit der Nummer 11, Willi Ente Littens und ein gellendes Five-Konzert. Das hat mich natürlich geschockt. Ich denke, was ist denn hier los? Das ist ja noch nie passiert. Aber verständlich, die Zuschauer sehr enttäuscht, dass ich den Verein verlassen wollte.
Ja.
Ja. Und dann hat er das gemacht, was er am besten konnte, hat die Gegner verarscht. Und hat ein Tor geschossen und dann war erstmal wieder alles gut.
Aber dann gelingt mir nach 15 Minuten das 1:0 und bumm, die ganze Stimmung ist umgeschlagen und das ganze Stadion hat gesungen von der 15. Minute bis zur 90. Minute. Wir haben übrigens auch 2:0 gewonnen. Willi, du darfst nicht gehen. ein Gänsehautgefühl hoch drei, kann ich euch sagen. Leute, sowas hatte ich noch nicht erlebt. Ich habe es heute noch im Ohr, diesen Gesang. Und wie gesagt, unvergessen.
Es ist eine irre Geschichte rund um Ente Lippens, ja. Er hat ja selber gesagt, dass wenn er damals in Essen einfach nur in der Innenstadt durch die Gegend gelaufen ist, dann sind da 200 Leute hinter mir hergelaufen. Echt? Ja, er hat das genossen. Er hat nie ein Problem damit gehabt. Er hat ja bis heute eine Gastronomie, seine Söhne arbeiten da und hat Pferde gezüchtet. Und er ist immer der Region treu geblieben. Aber er hatte natürlich, das sind super verlockende Angebote. Also auch für ihn ist, ich glaube, wir sind uns einig, er ist ein Schlawiner. Und du hast solche Optionen dann auf dem Tisch liegen, dann denkst du schon nach, Burkhard.
Ja, ich habe am Anfang der vorhergehenden Folge gesagt, er ist für mich ja der Unvollendete, weil er in all den Jahren, die er Fußballprofi gewesen ist, nicht einen einzigen Pokal gewonnen hat. Also er hat weder nationalen Pokal noch die Meisterschaft natürlich mit Rot-Weiß Essen, klar, er ist mal aufgestiegen, aber er hat halt nie irgendwas Silbernes in den Händen gehalten. Ne?
Ich bin manchmal selber von mir erstaunt, wie ich das mache mit den Knöpfen hier. Dass ja. Das ist einfach wie von Geisterhand reinfliegt. Zack. Und schon haben wir einen Übergang zu unserem nächsten tierischen Profi, der ein großer war. Wie hast du es am Anfang gesagt? Er ist einer...
Der ist der Unerreichte.
Der Unerreichte?
Ja, weil er in drei europäischen Endspielen jeweils das 1:0 für die Bayern geschossen hat. Also nicht Gerd Müller in den späten 60ern und frühen 70er Jahren, sondern Franz Bulle Roth, der zum FC Bayern München kam als Sohn aus einer Landwirtsfamilie, aus einer Bauernfamilie mit 5 älteren Geschwistern, war es gewohnt, auf dem Hof auszuhelfen, hatte eine enorme Statur, enorme Kraft und kam also zu den Bayern und wurde dann dem Nationaltorhüter Sepp Maier vorgestellt. Und Cik Ciakowski war der Trainer und da hat der Cik gesagt, das ist Franz Roth, hat Kraft wie Mu.
Hat Kraft wie Mu.
Und dann hat Sepp Maier gesagt, du, du weißt schon, das heißt Bulle bei uns. Und von dem Tag an hieß der Franz Roth Bulle Roth.
Ja.
Vom ersten Tag bei den Bayern.
Ich meine, wenn wir uns über diese Themen unterhalten, wie wir uns dann uns abstimmen, um welche es da geht, um welche Charaktere, dann fangen wir an rumzugucken, Interviews. Ich habe eins gesehen von Sepp Maier und Bulle Roth, jetzt in den letzten Jahren mal aufgezeichnet. Und muss sagen, ich habe Sepp Maier kennt man, der irgendwie auch immer auf der Suche nach der nächsten Pointe. Ich fand die Laufruhe von Bulle Roth sehr wohltuend irgendwie. Also er war mir sehr sympathisch, ehrlich gesagt.
Also ich finde, wenn man Sepp Maier, der ja auch von sich gerne behauptet, er sei sowas wie der Karl Valentin der Fußball-Bundesliga gewesen, da gibt es eine Episode zwischen ihm ja und Willi Lippens. Er und Willi Lippens hatten ja eigentlich mal ausgemacht, dass sie in einem Spiel eine Szene im Prinzip faken, wo Maier ihm den Ball zuspielt, also ihm als Essener Stürmer und der Bayern-Torhüter spielt ihm also absichtlich beim Abschlag den Ball zu. Der Lippens spielt wieder zurück zum Torhüter, der nimmt ihn wieder auf und dann läuft sich der Lippens frei auf der Seite, um das Publikum zu verwirren, um einfach Spaß zu haben. Und er hat sich das nicht getraut, der Sepp Maier, weil er dachte, der haut mir einen rein.
Ja, wie die Lippens stand hat. Was ist jetzt? Komm, mach! Ja, genau. Mach! Ja gut, ey.
Und Ente schwört bis heute Stein und Bein, dass er es nicht gemacht hätte, dass er sich komplett an die Abmachung gehalten hätte.
Ja, ich meine, er selber hat mal in einem Interview gesagt, er hat auch, ich meine, da gab es ja echt viel Flachs, ne? Auch mal mit Günter Netzer gesprochen, ich meine, die mochten sich, die haben miteinander gesprochen. Meistersaison der Gladbacher und ein Unentschieden wäre schon ein gutes Resultat gewesen. Und dann macht Lippens aber das 1:0 halt für Essen.
Konnte nicht ausweichen, oder was?
Konnte irgendwie nicht ausweichen und Netzer war wohl sehr bedient. Er sagt es selber irgendwie im O-Ton, muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Aber ich sag mal, der Flachs damals war schon echt ein anderer, ne? Und die Abmachungen.
Ja. Das war übrigens von das Spiel, von dem du erzählst. Ich habe nämlich vor kurzem einen großen Bildband über Rot-Weiß Essen bekommen. Dieses Spiel 1900, das war in der Meisterschaftssaison der Gladbacher in der ersten. Und das war im Frühjahr und es hatte gerade die Tauzeit eingesetzt. Der Platz war eigentlich nicht bespielbar und die mussten 45 Tonnen Torf auf den Platz aufbringen. Und den dann plattwalzen. Und die konnten sich irgendwann nicht mehr bewegen, weil der ganze Torf unter den Stollen hing. Die konnten gar nicht mehr laufen.
Ehrlich?
Ja, in dem Spiel hat der Lippens das Tor gemacht.
Ja. In der 74. Minute oder so. Also ja. Hey, wir schweifen ab. Nein, wir sind bei Bulle Roth, Burkhard. Du hast dich mit ihm eingehend beschäftigt. Ja. Und er hat eine interessante Vita, ne?
Ja, die hat er auch selbst mal in einer Dokumentation des Südwestfernsehens total spannend nacherzählt.
Ja.
Meine sportliche Laufbahn begann 1966 beim FC Bayern. Dort spielte ich 12 Jahre. Es war eine sehr schöne Zeit. 1978 schied ich vom FC Bayern aus, ging ein Jahr nach Österreich zu Austria Salzburg. 1979 hörte ich in Österreich auf und ging zum SV Sandhausen.
Das ist ja klar. Der SV Sandhausen ist das Mündungsdelta dieser Karriere.
Ja, da gibt es ja auch eine wunderbare Dokumentation, damals vom SWF. Ja, ich glaube, ich habe die mir mittlerweile dreimal angeguckt.
Ja.
Die ist einfach unglaublich. Bulle Rot bei der Spielvereinigung Sandhausen.
Ja, das ist, um vielleicht auch ein bisschen das Zeitgefühl nochmal aufleben zu lassen. Ich habe die Tore mal mitgebracht. Hm? Also 1967 haben die Bayern ja zum ersten Mal einen Europapokal gewonnen. In Nürnberg, damals noch im städtischen Stadion.
Natürlich.
Gegen die Glasgow Rangers. Und die Rangers waren eigentlich die bessere Mannschaft. Und in der 112. Minute, also in der Verlängerung, gelingt dann ausgerechnet dem Franz Roth, dem Bullen, der entscheidende Treffer zum 1:0.
Noch 12 Minuten in der Verlängerung sind zu spielen hier im Nürnberger Stadion. Spielstand ist 0:0 und der Freistoß ist bei Roth. Von Roth weiter zu Ohlhauser und der Halbstürmer aus München schlägt eine kleine Wolke, zögert dann wieder ein bisschen und dann legt er wahrscheinlich zu lang vor. Nein, das kann passieren!
Deutschen Pokalmeister.
Aber der Ball war ganz schön lange in der Luft, oder?
Der war sehr lange.
Der ist aber ziemlich überrascht worden von dem Tor dann.
Der war auch echt ein scheiß Reporter aus der Klose.
Oh, kannst du das so sagen?
Ja, ich habe so viel gehört von dem, es ist alles
richtig schlecht.
Ja, richtig furchtbar.
Oh, wow.
Ja.
Burkhardt.
Ja. Der war wirklich nicht gut. Heribert Fassbender war viel besser und der war zum Glück dabei, als die Bayern zum dritten Mal in Folge gegen die AS Saint-Étienne mit 1:0 gewannen.
Noch einmal Regieanweisung. Kurz gespielt. Und schießt und Tor! 57. Spielminute. Franz Beckenbauer tippt den Ball nur kurz an zu Roth und gegen dessen Gewaltschutz ist Djokovic machtlos. 1:0 für den FC Bayern.
Ja, dabei bleibt es auch, obwohl Saint-Étienne die klar bessere Mannschaft ist. Und es war eigentlich nur so verlegen als Angriff, der in einem Foulspiel mündete. Und dann bekamen sie diesen Freistoß, die Bayern. Und dann hat der Bulle Roth den einfach reingedroschen.
Kein Wort zu viel in der Reportage, total präzise. Ja, ich glaube, der hat Jura studiert, ne?
Weiß ich gar nicht, aber Heribert Fassbender war einfach ein ganz toller Radioreporter.
Ja, ist so. Ganz toll. Ja, und dann ging es weiter für ihn. Du hast es gesagt, über diverse Stationen dann nach Sandhausen.
Ja, dann geht's nach Sandhausen, weil das war dann nicht mehr so weit weg von Markt Oberdorf, da wo er zu Hause war. Und er wollte dann auch schon viel Zeit mit der Familie verbringen. Und dann hat man ihm beim SV Sandhausen, damals Oberligisten, ganz verlockendes Angebot gemacht, weil einfach der Wochenplan ganz gut funktioniert hat aus seiner Sicht.
Am Montag ist freier Tag. Dienstag trainiere ich zu Hause im Heimatverein Bertelshofen. Und Mittwoch bereite ich mich wieder vor, am Donnerstag nach Sandhausen zu fahren.
So.
Mittwoch bereite ich mich vor. Wie?
Ja, das also den Auto
ganzen Tag
muss,
am Auto.
Das Auto muss
Luftdruck prüfen.
Auto muss gewaschen werden, getankt
hinten
werden.
Hinten die Klopapierrolle, ist die irgendwie Luftdruck drauf? Ist da noch genug dabei? Ja, einen Tag lang hat er dich vorbereitet.
Ja, und dann überleg dir mal, du hast diese riesen Bühne gehabt und dann spielst du am SV Sandhausen, also nichts gegen den SV Sandhausen, aber spielst halt in der allertiefsten Provinz auf wirklich merkwürdigen Fußballplätzen. Und der hat das aber einfach gemacht, weil das einfach ein Typ war, der auch seine Herkunft nicht vergessen hat. Der hat dann auch so feste Rituale gehabt an den Wochenenden, wenn er in Sandhausen Fußball gespielt hat. Der war beispielsweise beim Metzgermeister Bellis, der war lange Zeit der Vereinspräsident von Sandhausen, haben die in der Wurstküche immer Mittag gegessen. Und dann am Samstagnachmittag war er beim örtlichen Bankchef,
also der Bulle,
beim Sparkassenchef, der natürlich Stier hieß. War er nachmittags zum Kaffee trinken und er fand das gut.
Ein weiterer Mäzen, Bankdirektor Walter Stier, der Schatzmeister des SV Sandhausen. Im großen Haus des Bankdirektors wohnt Franz Roth mit seiner Familie, wenn er die drei Wochenendtage in Sandhausen ist. Kaffee bei Ehepaar Stier gehört zu den festen Terminen für Franz Roth, genauso die Sportschau am Samstag.
So. Herrlich, oder?
Ja, ich finde es super. Ich würde sagen, wir hängen die Dokumentation heute, ja, aber so dermaßen mal in die Shownotes. Das muss man einfach mal sehen.
Ja, ist wirklich toll.
Das ist ganz fantastisch.
Es ist Bulle Rot. Der einzige rote Bulle, wenn man so will, der irgendwie sympathisch ist. Oh, hast du das auch verstanden, Sven?
Ich hab's verstanden.
Was ich damit ausdrücken wollte.
Ich höre einen warmen Applaus, ja, hier im Bollwerk.
Warnenden oder warmen?
Einen warmen Applaus. Warmen Applaus. Einen warmen Applaus.
Ja. Bulle Roth hat ja dann ein Sportgeschäft aufgemacht in Bad, ja, Wörishofen.
Ja.
Hat das lange Zeit gehabt und hat dann ein bisschen Herzprobleme gekriegt. Die hat er jetzt, glaube ich, aber überstanden und lebt, glaube ich, glücklich und zufrieden und ist noch viel draußen und wandert gerne und erinnert sich auch gerne an die Zeiten mit dem FC Bayern zurück.
Ja, definitiv. Und Ente Lippens ist nach wie vor total happy bei sich in der Gastronomie, wo es übrigens, man kann da Gans essen, das ist schon klar, große Gastronomie, aber eine Ente steht nicht auf der Speisekarte. Das bringt er nicht übers Herz. Ernsthaft, kannst du nicht
Macht
Ente?
Nicht.
Nein, Ente gibt's da nicht. Nee, nee, aber alles mögliche andere, ne? Also Ente Lippens, wir haben gesagt, das ist der rote Faden, weil es einfach so viel zu erzählen gibt. Ja. Und Burkhard, es ist ja auch die Geschichte von Ente und der Nationalmannschaft. Denn er spielt ja dann doch mal für die Nationalmannschaft.
Ja, aber für die von den Niederlanden. Der Helmut Schön wollte ihn ja auch unbedingt haben.
Hm?
Helmut Schön hat ja auch mal gesagt, er hat noch nie jemanden gesehen, der mit so wenig Aufwand so viel erreicht hat. Und so einen wollte er haben, 74. Ne? Also als Ergänzung zu Gerd Müller. Und ich, das wäre super spannend gewesen, das zu sehen, ob das, ja, wie er damit zurechtgekommen, ja, wäre als Außenstürmer. Rainer Bonhof übrigens hatte ja auch einen holländischen Pass und der hat sich dann rechtzeitig noch vor der WM 74 einen deutschen Pass geholt. Ne? Der kam ja aus Emmerich, mhm, und hatte, glaube ich, auch einen Elternteil, war auch, glaube ich, holländisch. Ne? Du hast ja länger mal mit ihm gesprochen.
Auch schon wieder lange her, ja, bin ich mit ihm gesprochen. Aber nein, genauso war es. Und er ist, mhm, ja deshalb auch nach Gladbach gekommen, ich habe es dir erzählt, weil er da einen Kakao bekommen hat. Ne? Rainer Bonhof, ernsthaft, hat er mir erzählt.
Ja?
Ja, habe ich doch in der Weißweiler-Geschichte erzählt.
Ach, in der Weißweiler, ja.
Ich, aber Moment mal, habe ich das in der erzählt, die noch nicht veröffentlicht ist? Oh, wow.
Du bekommst das Raum-Zeit-Kontinuum. Du hast es jetzt wieder verlassen.
Ich beruhige mich manchmal selbst.
Ja, absolut.
Ja, das ist so. Hm.
Also kehren wir zurück ins Jahr 1974.
Ja.
Erst wollen ihn die Holländer haben, also die Niederländer. Und die haben zu Beginn des Jahres noch einen ungarischen Trainer, der ihn super findet und einlädt zum Länderspiel gegen Luxemburg.
Mhm.
So, dann kommt er dahin und spielt gegen Luxemburg und schießt auch das 1-0, obwohl er von der kompletten Mannschaft geschnitten wird.
Er kriegt den Ball nicht.
Kriegt den Ball nicht.
Nein.
Die ignorieren ihn komplett,
ja,
weil sie ihn als Eindringling halten, weil sie ihn als Deutschen empfinden,
ja,
weil er kaum Wort Holländisch spricht in der, mhm, Kabine.
Mhm.
Und dann zum zweiten Spiel gegen die Türkei, was er auch machen soll, da ist er dann verletzt. Und danach wird Rinus Michels dann Bonds Coach. Und,
ja,
Rinus Michels hat überhaupt gar keinen,
naja,
Bock
auf das waren Deutsch. Einfach Szenen, also ich meine, wir haben das ja im ersten Teil erzählt mit seinem Vater, der als Niederländer das erlebt hat im Zweiten Weltkrieg, dass er
schwerst misshandelt
wurde, weil er gezwungen werden sollte, an der Front zu kämpfen für Deutschland und sich standhaft weigerte. Und deshalb, ja, das natürlich ein Trauma ist in der Familie und man kann das ja auch irgendwo verstehen, dass sein Vater sagt, Moment mal, die mich hier verprügelt haben, ja, also du den Adler auf der Brust tragen, du musst mir nicht mehr nach Hause kommen, wenn du für die deutsche Nationalmannschaft spielst. Ente Lippens hätte das natürlich total gerne gemacht, aber das Wort des Vaters galt dann einfach. Und dann sitzt er da im Bus der niederländischen Nationalmannschaft, fährt da lang und dann haben die bei Ihnen im Bus, hören Sie einen deutschen Schlagersender und Van Hanegem sagt, mach endlich diesen Nazi-Sender aus. Und der wurde als solcher auch beschimpft und wie die Ente Lippens, ihr habt den selber gehört, ist natürlich einer, der über den Humor kommt und eher die leichten Seiten des Lebens sehen will. Ich glaube, die ganz ernsthaften gibt es natürlich in seinem Leben und das wird er mit seinem Vater oft besprochen haben und diskutiert haben. Oder einer wie Rinus Israel, ja, hat gesagt, nee, auf gar keinen Fall, wir wollen hier nicht einen Nazi in unserer Mannschaft haben. Er wurde wirklich abgelehnt, er fühlte sich wie ein Außenseiter und er spielte wirklich nur ein Spiel in der niederländischen Nationalmannschaft bei seinem Talent.
Das ist schon krass, ne? Also wenn du überlegst, was der für Möglichkeiten hatte, der war wirklich heißer Scheiß. Also die Ente war wirklich heißer, mhm, Scheiß. Die Holländer wollten ihn nicht und die, mhm, Deutschen kriegten ihn nicht, weil der Vater es nicht erlaubt hat.
Mhm.
Und dann ist er mit seiner Familie in den Flieger gestiegen und ist während der Weltmeisterschaft nach Mallorca geflogen.
Hat nichts verfolgt.
Nichts davon mitgekriegt. Hat sich das Endspiel dann später nochmal angeguckt und hat sich, glaube ich, innerlich kaputt gelacht darüber, wie viele Chancen die Holländer ausgelassen haben. Und hat sich, das ist wirklich so, er hat sich dann auch überlegt, mit dem richtigen Mittelstürmer wäre das nicht passiert.
Ja.
Ich bin davon überzeugt, ich hatte damals so viel Lauf. Ich konnte die Augen zumachen, dann war da Ding drin. Und ich bin davon überzeugt, ja, Berti hätte mich gesehen, Berti hätte ein Trauma bekommen. Und Sepp Maier hat meist einen gekriegt von mir. Und ja, hätte ich gespielt, dann wäre ich der einzige Weltmeister in Deutschland gewesen, 74.
Ja, ich finde auch diese Überzeugung, ich glaube, er glaubt das ja wirklich. Ja? Und wäre auch gut möglich gewesen, er war wirklich genial. Ich meine, er wurde ja alles Mögliche gefragt, auch wegen seines Watschelgangs waren immer wieder seine Füße auch ein Thema. Ne? Ob er denn Plattfüße habe, das ist halt selbstverständlich, ja, weil ich bin ja in den Niederlanden und da habe ich eben, was hast du gesagt?
Alle Hügel platt getreten,
ja. Also das waren natürlich so Antworten von ihm, ja. Oder ich meine, es ist eben auch ziemlich lustig gewesen, dann in der Bundesliga das zu erleben mit Berti Vogts, wenn du siehst, dass die Mannschaftskameraden vom Gegner das irgendwie lustig finden, was du mit wiederum deren Mannschaftskameraden machst. Ich meine, Jupp Heynckes hat ja als Mitspieler von Berti Vogts dann gesehen, wie der Berti sich da abstrampelt.
Ja, manchmal ist er auch richtig aufs Verarschen ausgegangen und das hat den Berti dann so gereizt. Der war wie ein Löwe war der Berti manchmal und hat dann auch zugebissen, aber hat ihn nie gepackt.
Willi Entelippens. Einen haben wir noch am Ende.
Vom Löwen zum Tiger.
Ach, genau, wir sind jetzt beim Tiger.
Ja.
Bei Stefan Effenberg.
Ja, der in Hamburg aufgewachsen ist. Ja. Sein Vater war auch Fußballer, seine Mutter war Handballerin. Und ja, mit ein bisschen mehr Glück und einem verständnisvolleren Elternhaus, das vielleicht ein bisschen toleranter gewesen wäre, hätte es auch eine musikalische Karriere werden können. Er hat im Alter von 6 Jahren eine Gitarre geschenkt bekommen, so eine Plastik-Kindergitarre. Die hat aber nicht lange gehalten, Sven.
Die hat nicht lange gehalten. Ich glaube, er hat mal ein Buch geschrieben und da hat er, und das ist eine Perle deines Audioarchivs, dieses Buch vertont. Also größeres Gold kann es eigentlich nicht geben, dass Stefan Effenberg selbst sein Buch vorliest. Ja. Da hat er diese Passage beschrieben. Hören wir mal.
Den ganzen Tag, von morgens früh bis spätabends, lief ich durch unsere winzige Wohnung und klimperte auf dem Ding rum. Irgendwann wurde es meinem Vater zu viel. Er verlor regelrecht die Nerven. Er nahm das Teil und drosch es mir auf den Arsch. Die Gitarre ging sofort zu Bruch und ich fing voll an zu heulen. Damit war meine frühe Karriere als Gitarrist zu Ende.
So. Man klimpert nicht auf einer Gitarre rum. Und das ist ja eher, das dann als Buch zu bringen. Man klimpert auf Tasten rum, ja, und am Klavier. Aber ein Effenberg, was soll ich sagen?
Und heute kann ich sagen, dass ich nie zerbrechen werde.
Ich werde?
Ja? Nie im Leben. An Stefan Effenberg kann man nicht zerbrechen.
So.
Ja? War das klar und deutlich?
Ja.
Ja, nur an Stefan Effenberg seine Gitarre.
Ja. Ich meine, das ist ja schon echt ein Typ, ne? Wir haben mitgezählt 114 gelbe Karten. Mhm. Aber er hat immer gesagt, ja, um Duftmarken zu setzen. Ich meine, du wolltest einen Effenberg doch immer wieder in deiner Mannschaft haben, oder?
Du, ganz ehrlich, als der damals Mitte der 90er Jahre aus Florenz zurück in die Bundesliga kam und es war klar, der geht nach Gladbach, der kommt also zurück zu uns in dem Fall, waren mein kleiner Bruder und ich, wir waren so glücklich, als wir von dieser Nachricht wussten und haben gedacht, ja, jetzt kann es echt nach vorne gehen und ein Jahr später haben wir den DFB-Pokal gewonnen.
So. Und das war ja auch die Zeit, als er dann die Frisur hatte.
Tigerfrisur.
Tiger da hinten rein. Er hatte irgendwie immer, es war immer was los bei Stefan Effenberg. Selbst Ansgar Brinkmann hat ja irgendwie größten Respekt vor Stefan Effenberg gehabt. Ja, der hat richtig gegen Angst gehabt. Also der hat mir mal erzählt, da irgendwie Halbzeitpause, ich weiß gar nicht, wo das war, aber Ansgar war dann mit Stefan Effenberg und einem seiner Mannschaftskollegen und Effe lag hinten und da hat er irgendwie dem Spruch gedrückt. Effa war so eine Erscheinung, dass sein Mannschaftskollege total Angst hatte und in der zweiten Halbzeit haben dann auch die Bayern, ich glaube, der spielte dann bei Bayern, auch gewonnen und nach dem Spiel kam er dann hin und sagte dem Ansgar nochmal an, was das für ein Scheiß gewesen sei. Der ist halt eine imposante Erscheinung, Stefan Effenberg. Mhm. Ist auch der erste Spieler, der in der Geschichte der Bundesliga mit Gelb-Rot dann vom Platz geflogen ist. Aber, und das wollte ich eben sagen mit den gelben Karten, er hat gesagt, ich habe mir die zwar immer abgeholt, aber ich wusste genau, wo die Grenze zu Rot ist. Ja, er war auch schlau. Also das, er hat das immer so ausgenutzt, ja, bis zur Grenze.
Ja, im Privatleben war er nicht ganz so klug dann. Da hat er auch sich die ein oder andere Eskapade geleistet und fand sich dann wiederholt auch vor Gericht wieder. In seinem Buch dementiert er natürlich alles und ist ein Unschuldslamm, kein Tiger, sondern ein Unschuldslamm. Und was ich aber auch richtig cool finde, so wenn man sich das jetzt heute nochmal anhört, was er damals so gemacht hat, der war immer gerade. Also der hat nie irgendwie sich verstellt.
Nee.
Beispielsweise im Interview mit Dieter Niklas, damals noch von Premiere, hat er einfach ganz klar gesagt, was ist und was nicht ist.
Also der heutige Mediendirektor vom FC Bayern.
Das ist das Pikante daran, ja.
München.
Ja.
Sie haben den Vertrag verlängert.
Na, da sind Sie nicht richtig informiert. Also ich habe den Vertrag nicht verlängert.
Das habe ich jetzt leider nicht gehört.
Ja, dann wiederhole ich mich. Da sind Sie wahrscheinlich schlecht informiert. Ich habe den Vertrag nicht verlängert.
Oh, Sie haben nicht verlängert? Dann sind wir aber alle falsch informiert. Wenn Sie das aufklären würden, da wäre ich sehr dankbar.
Ja, dann kläre ich das auf. Ich habe noch nicht verlängert.
Vielen Dank, Stefan Effenberg. Alle dachten, Sie haben verlängert.
Das ist ein geiles Interview. Ja.
Ey, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, Loriot hat das geschrieben.
Ja, ja, aber so ist er, ne? Bam, 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 bam. Ja.
Tap, tap, tap. Wenn du nichts mehr hast, dann, wenn einfach hier dein Colt leergeschossen ist,
ja, dann stehst du. Okay, dann ist gut, dann weiter. Ja, ja. Ich meine, Stefan Effenberg, meine Güte, aus Hamburg, einer auch harten Stadt, einer Stadt mit Härten, mit einem Gewerbe, das sowieso offenkundig nicht in anderen Städten unbedingt so zu finden ist.
Ja, und er hat es mit 14 schon ausgekundschaftet, mit seinen Kumpels, war auf der Herbertstraße auf St. Pauli.
Ein paar heiße Miezen waren allerdings auch dabei. Wir hielten echt auf Abstand. Doch als Sven, der Älteste von uns, dann angesprochen wurde, kriegten wir uns nicht mehr ein. Sven machte einen auf cool. Er fragte nach Preisen und wie die Sache denn so abliefe. Und wir standen einige Meter daneben und schrien uns weg.
Stefan Effenberg.
Der auch als Trainer dann versucht hat, allerdings ja nur bei einem Verein.
SC Paderborn.
Beim SC Paderborn. Und
als Berater in Krefeld aber auch mal. Erinnerst du dich noch an den Ponomarev?
Ja, an den Russen mit der Kohle.
Ich glaube, da war der aber 7 Tage und dann war er auch wieder weg. Ne?
Ja,
wie lange war er da? Ja, ne? So ungefähr. Ja.
Ja, da hat er aber auch kein Geld gekriegt.
Das weiß man nicht.
Die haben alle kein Geld
gekriegt. Nein, natürlich nicht.
Der Ponomarev hat einfach... Das ist echt ein Drecksack. So.
Wie schön, dass wir so ungeschützt hier sind. Ne?
Ja. Aber was ich erzählen wollte ist, in seiner Zeit als Trainer lief es ja auch eher bescheiden erfolgreich beim SC Paderborn. Ja. Und da kommen wir auch wieder auf das Thema Lust zu sprechen, wie gerade in der Herbertstraße. Mhm. Es war halt immer die große Frage, wie viel Lust seine Mannschaft hat.
Meiner Mannschaft zu unterstellen, dass sie lustlos trainieren, ist in meinen Augen eine Frechheit. Weil wenn man lustlos trainiert, hat man nicht wirklich Lust darauf. Im Endeffekt kommt man mit der Einstellung zum Training, ich habe keinen Bock.
So.
Ohne Scheiß, ich verstehe ihn.
Für dich ist das wie gemacht, ja.
Ja, klar. Einfache Botschaften, ja, bam, absolut. Klar adressiert. Mhm. Ja. Ja, so war das. Also als Trainer, was soll ich sagen, er ist halt jetzt Experte und er war Bayern-Profi. Interessant an ihm ist ja auch es gibt ja die erste Bayern-Zeit und die zweite Bayern-Zeit. Die zweite war geprägt von Ottmar Hitzfeld, der ihn unbedingt wollte. Und als er das hörte, er hatte übrigens auch ein gutes Verhältnis zu Jupp Heynckes. In seiner ersten Zeit, als Heynckes die Papiere bekam, ging er abends noch zu ihm und trank mit ihm einen Rotwein. Ne? Also zu Jupp Heynckes.
Hat doch als Kind in Bayern Bettwäsche geschlafen.
Und trotzdem hat er hat aber auch in jedes Mikrofon reingesprochen und sagte, zu den arroganten Bayern werde ich niemals wechseln, als er noch dann in Gladbach war. Genau das passiert. Aber was ich interessant fand, war, ich meine, Steffen, du holst ja nicht irgendwie so dreimal die Meisterschaft in Folge und gewinnst die Champions League nach einer Vorgeschichte dann 2001 und bist einer der wichtigsten Spieler, wenn nicht sogar der wichtigste Spieler in einer Ära von Bayern München. Er ist ja ein großer Spieler. Wir wollen ja jetzt hier nicht die Klamauknummer machen. Stefan Effenberg war ein großer Fußballer. War aber auch immer einer, der so aus der Reihe so emporschoss. Also andere verdienten auch Millionen, aber beim Effenberg war das nicht okay. Und das hat ihn wirklich... Ja, angepisst.
Dafür habe ich kein Verständnis, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich sage Ihnen auch, woran das liegt. Es liegt nämlich daran, dass ich wahrscheinlich sehr viel Geld verdiene. Aber es wird noch ein Unterschied gemacht zwischen vielen Millionären beim FC Bayern und Stefan Effenberg. Warum?
Ja, das ganz im Ernst, man kann da jetzt drüber lachen, aber ich finde die Frage berechtigt. Warum eigentlich?
Naja, weil er sich immer hingestellt hat und polarisiert hat ohne Ende.
Ja, was ist denn das Problem daran?
Das Problem ist daran, dass das mitten in Deutschland einfach ungewöhnlich ist.
Ja, in Amerika würde man sagen, thank you.
Ja,
und
genau. Aber in Deutschland
jede Million ist berechtigt.
Ja, aber er hat halt auch den Boulevard gefüttert. Er war Stammgast im P1, er war Stammgast in allen möglichen Lokalitäten. Er hat Autos zu Klump gefahren.
Naja, und du hast doch eine Sache.
Er hat den Jeep vom Co-Trainer auf einer Müllhalde verlassen.
Ja, der kam auch zu einer Weihnachtsfeier in Cowboystiefeln und Lederhose, wo Anzug angesagt wäre. Genau. angesagt gewesen wäre. Und du hast noch, er und Sven Scheuer, hast noch was rausgefunden. Was war das nochmal?
Ja, die haben mal in der Vorbereitung, hatten die ein Zimmer zusammen und hatten so Langeweile und einer von beiden hatte ein Luftgewehr dabei. Und dann haben sie mit dem Luftgewehr die alle Lichter ausgeschossen.
Hotelpersonal, was ist denn hier los? Alle Lampen kaputt?
Ja, am nächsten Tag angetanzt bei Uli Hoeneß und es gab wie immer 10.000 Mark.
Ja, das hat ihn ja nicht interessiert.
Immer 10.000 Mark Geldstrafe.
Immer 10.000 Mark Geldstrafe. Ja, Jungs, weitermachen.
Ja.
Ja. Ja, sehr schön. Ja, Stefan Effenberg und Lothar Matthäus, das ist ja auch so ein Sonderverhältnis. Wir sind im Tierreich bei Tiger, Ente, Cobra und Co.
Und jetzt kommen wir zu den Tierreich, Alpha-Tieren.
Naja, Alpha-Tiere sind ja so eine, Revierverhalten, wir haben bei uns in der Familie Pisto immer Katzen gehabt. Mhm. Und wenn die Katze einen Wurf hat, das weiß ich. Ich habe zweimal hatte Sheila einen Wurf. Und naja, nach ein paar Wochen sagt die Katze auch, jetzt haut mal ab, das ist mein Revier. Und dann geht's ja los. Mhm. Es kann dann nur eine Katze geben. Und so war es dann beim FC Bayern München auch. Der Stefan und Lothar, das war kein Match, Burkhard. Wir können mal hören.
Wir stehen diesmal ohne Lothar im Finale, sagten wir uns vor dem Spiel gegen Valencia. Und nun schlagen wir zu. Wahrscheinlich biss Lothar sich vor Wut in den Arsch, als er uns mit dem Pott in allen Zeitungen sah. Er selber war in dem Finale gegen Manchester vor 2 Jahren ein echter Verpisser gewesen. Ich weiß heute noch nicht, warum er in der 80. Minute für Thorsten Fink vom Feld gegangen war.
Ja, und er hat vorhin immer gesagt, wenn der nicht gegangen wäre, der Lothar, hätten wir das Spiel gewonnen. Oh, das Auditorium ist...
Das Auditorium ist sehr, sehr sachkundig.
Ja, es ist recht. Für einer Meinung.
Sehr gut, wir müssen kann aufpassen, was wir hier sagen. Das wird Buch in der dritten Halbzeit brutal sonst.
Die Autobiografie, ich habe es allen gezeigt.
Mhm. Ja, sehr gut. Sehr gut, Stefan Effenberg.
Der allerdings auch, das muss man sagen, mit der deutschen Sprache hin und an so ein paar Schwierigkeiten hatte.
Da kam ein Gegner, den musst du erstmal im Schacht halten und das ist den Deutschen nicht immer gelungen.
Wieso nein. Doch? Es ging ja um Schalke 04. Die haben die ja versucht, im Schacht zu halten.
Nein, es geht um die. Das war kein. Nein, Sven.
Ach so, das aber dann wäre es doch plausibel gewesen.
Dann wäre es gegangen.
Ja,
absolut.
Dann, oder? Ja. Ich meine, du erinnerst dich, tut mir leid. Ja, hier sitzen Schalke in der ersten Runde. Wir kondolieren mal einmal, ja? Also, ich meine, das ist ja. Nein, das ist echt. Ich mag Schalke. Einmal ein Ohr für Schalke. Also, Moment, aber bitte auf Kommando, ja? 1, 2, 3. Okay.
Es kam nicht von Herzen.
Doch. Schalke immer in die erste Liga, ihr müsst immer eigentlich da spielen. Das ist der Wahnsinn. Jetzt gegen Elversberg, was macht ihr noch für einen Scheiß? Ja, die Fans waren gut. Ja, die Fans sind ja auch super, aber die Spieler müssen es auch sein.
Sven?
Ja, ich schweife ab, Entschuldigung.
Das ist richtig.
Du weißt ja, ich Schalke mag.
Ja, ich möchte gerne das Thema Effenberg abschließen und einfach noch zu Protokoll geben, dass mich das damals nicht überrascht hat, dass Stefan Effenberg eine Autobiografie verfasst hat. Weil er sich ja schon immer als sehr wissbegieriger und ja, lesender Mensch geoutet hat.
Ich habe Hitlers Tagebuch gelesen, weil mich das denn doch interessiert hat.
Ja.
Bitte, warte mal, spiel's nochmal. Nein, das kann ich nicht nochmal spielen.
Doch noch mal.
Soll ich es nochmal spielen?
Ja, sicher.
Okay, okay, also bitte. Ihr müsst total überrascht tun, okay? Wie, echt?
Ja.
Der Stefan Effenberg?
Hatte immer einen Klassiker auf dem Nachttisch liegen.
Ja, was haben wir gemacht?
Ich habe Hitlers Tagebuch gelesen, weil mich das denn doch interessiert hat.
Ja, wenn dich das interessiert.
Er hat es dann geschrieben, du hast gehört, es ist hörenswert.
Hitlers Tagebuch.
Nein, das die Autobiografie von Stefan Effenberg.
Es gibt ja in der Funktion, wo ich das anhören konnte, gibt es die Möglichkeit, das mit dreifacher Geschwindigkeit zu hören. Und man versteht es trotzdem noch. Und dann ging's.
Weil die inhaltliche Verdichtung kein Problem ist dann.
Genau.
Echt?
Ja, es geht.
Dreifach. Also auch ich würde das dann verstehen? Ja, nein.
Gar kein Problem.
Komm, wie viel würde ich schaffen? 2,25?
Nur mit 2,25 Promille würdest du es schaffen. Ja.
Okay. Burkhard.
Ja, Sven.
Wir sind in der Schlussrunde
das
hier.
Das ist richtig.
In Moers. Habt ihr Spaß? Also, wenn ihr das da draußen hört. Unser Plan ist ja mal, mindestens bis zum Sommer weiterzumachen. Und wenn ich dann so abends hier sitze in Moers und die Menschen sehe und solche Fußballabende habe, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir über den Sommer hinaus weitermachen, Burkhard. Wir reden immer wieder drüber, aber wir wissen, es ist jetzt auch keine Koketterie. Wir wissen es wirklich noch nicht. No?
Nee.
Wissen wir einfach nicht. Vielleicht haben wir dann auch alles erzählt. Und vielleicht
das glaube ich
machen wir dann 5 Jahre Pause, ein Sabbatical. Ich wohne dann irgendwie...
5 Jahre Sabbatical.
Ja, und dann bin ich irgendwie in Schweden und sage, Burkhard, okay, dann lass uns noch mal ein bisschen Fußballgeschichte machen. Oder sollen wir weitermachen über den Sommer hinaus?
Ach, Sven. Das ist so primitiver Scheiß.
Ich bin halt primitiv.
Ja, du bist echt primitiv.
Es muss den einen Primitiven geben in der Klasse.
Komm, lass uns weitermachen mit Willi Lippens.
Ja, Moment, aber ich, hier ist ja, bitte, Entschuldigung, man was muss denn? Jetzt sagen, info@jogo-bonito.de.
Ja, und unterstützt uns, ne, alles, was ihr da wissen
ja,
müsst,
ist ja gut. Okay, also, ja, 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 okay. So.
Willi Ente Lippens, da kommen wir jetzt zum letzten Kapitel.
Zum letzten.
Und was ja wirklich toll ist bis heute in Essen, es gibt ja vor allen Dingen in der Westkurve, also in der Fankurve, ist ja eigentlich eine Tribüne, gibt es ja wirklich bis heute große Originale, die einfach fantastisch sind. Und die gab es schon ganz früh, also in Essen gab es schon ganz früh so Vorturner, so Kapus heißen die, glaube ich, heute, ne? die angeben, was jetzt als nächstes gesungen
Burkhard, wird. Die heißen seit 20 Jahren Kapus, ey.
Ja, aber ich rede jetzt bitte. Von der Zeit, die Ende der 60er Jahre
ja, anfängt. Okay, dann war das, ja, ne? War das anders. Ja.
So, und einer von diesen Leuten war Sirenenwilli.
Sirenenwilli?
Ja, Sirenenwilli hatte so eine Feuersirene, so eine Handfeuersirene. Das war Sirenenwilli und der hatte halt auch immer rot-weiße Klamotten an und lief dann vor der Tribüne auf und ab, manchmal auch auf dem Platz, war eine Kultfigur. Eines Tages spielte RWE in Hamburg am Millerntor gegen den FC St. Pauli und Sirenenwilli hatte einen zu viel genommen und hatte den Zug verpasst. So, und dann stand er also in Hamburg am Hauptbahnhof und sah, wie die Spieler von Rot-Weiß Essen, angeführt von Willi Lippens, zum Bahnhof reinkamen. Die erkannten, die kannten die sich natürlich alle auch damals.
Ach, die kannten ne? ja auch den Sirenenwilli.
Ja, und dann haben die den Sirenenwilli erkannt und sahen, wie der dann häufig ein Elend da im großen Hamburger Hauptbahnhof
rumstand
und nicht wusste, wie es nun weitergehen soll. Ja. Und dann haben sie ihm gesagt, weißt du was, komm, da fährst du bei uns mit. Wir haben ja einen Schlafwagen und fahren einen Schlafwagen von Hamburg nach Essen. So waren die Zeiten damals. Und dann kommst du mit zu uns ins Abteil.
Und dann haben wir uns auch ohne groß nachzudenken hingelegt und haben dann versucht zu schlafen. Ja. Auf einmal hat es bestialisch gestunken bei uns im Abteil. Und da hat er sich der Willi die Schuhe ausgezogen. Und dann hat das nach Käse gerochen. Wie hat er Schweißquanten gehabt?
Mauken, man sagte früher Mauken. Mauken.
Ja. Ja. Maukenalarm.
Der Maukenalarm.
So, ja. Jetzt könnte man ja sagen, ah, was ein Scheiße, da tust du jemandem was Gutes. Ja. Ne? Aber man muss ja sagen, die Essener, angeführt von der Ente, waren auch praktisch veranlagt.
Ja, Menschen. Was haben wir gemacht? Dann haben wir ihn auch ganz nach oben gelegt und haben dann gesagt, also Willi, so geht das auch nicht, die Füße müssen raus. Und dann haben wir die Scheibe im Schlafwagenabteil, konnte man ein Stück runterziehen. So. Und dann haben wir gesagt, halt die Füße raus. Das passte von der Höhe. Und dann hat er der hat ja immer rot-weiße Socken an, und dann hat er die rausgehalten, ja, von Hamburg bis Essen.
Warum komme ich an der Stelle immer wieder zu Leroy Sané und dem Learjet zurück? Oder? Ja, und dem Learjet kannst
das hast du jetzt
die Füße gesagt. Nicht aus dem Fenster halten. Geht nicht. Ja.
Das ist wohl wahr.
Ja. Ja.
Und die Zeit von Ente Lippens ist ja auch deshalb so spannend, weil der in der Zeit, als er immer noch erfolgreich war, Mitte der 70er Jahre, kreuzten dann ja auch andere sehr, später sehr, sehr gute und sehr erfolgreiche total. Spieler seinen Weg.
Ja.
Und man glaubt ja gar nicht, was für große Karrieren tatsächlich bei Rot-Weiß Essen angefangen haben. Zum Beispiel die von Horst Rubisch.
Wenn ich da außen mein Dribbling gestartet habe und so, dann konnte ich zum Beispiel beim Horst Rubisch, konnte ich dann blind meine Banane hineinzirkeln. Dann wusste ich genau, da kommt der lange und der ist so kopfballstark, der hält dann die Birne hin und dann patsch ist er drin. Dass ich natürlich die Bälle so angeschnitten habe, dass die vom Horst abprallten und hinein mussten, das wusste der Horst natürlich nicht.
Ey, ohne Scheiß, der könnte sich echt hier hinsetzen, wäre ja. viel besser. Ja, Wahnsinn, der Typ, ne? Oder?
Er ist wirklich Wahnsinn.
Ja.
Und ich glaube, jeder, der auch sich an die Zeit mit ihm erinnert, jetzt ist Manni Buxmüller da ja schon verstorben, aber Manni Buxmüller hat ja mit ihm bei Borussia Dortmund dann zusammengespielt. Er hat ja noch 2 Jahre in Dortmund gespielt, war da auch noch einigermaßen erfolgreich. Und Manni hat von der Ente auch, glaube ich, echt profitiert, hat, glaube ich, gelernt, wie man sich in der Bundesliga verkauft, was Trash-Talk angeht auf dem Platz. Und dann natürlich auch viele Tore nach Vorlagen von der Ente geschossen.
Willi, wenn er Tricks gemacht hat, die konnte man ja gar nicht nachmachen. Das war ja unfassbar. Da hätte ich mir wahrscheinlich die Beine gebrochen, wenn ich die Kringel mitgemacht hätte, die der Willi gemacht hat.
Ja, und ich meine, das Irre ist ja, im Verlauf seiner Karriere war er auch mit wahnsinnig vielen Assists unterwegs. Also der hat die Stürmer ja gefüttert, auch mit einem Frank Mill zusammengespielt. Wer da nicht alles gespielt hat bei Rot-Weiß Essen, und Ente Lippens war immer noch da. Und ich meine, wenn man jetzt wieder in die dritte Liga geht, da, ich finde, die haben das übrigens super gemacht. Es ist immer noch dieser Geist der Hafenstraße da bei diesen Spielen, dann finde ich, Ja, bekommt man so ein Gefühl für die 70er Jahre von Rot-Weiß Essen, was das für ein Irrsinnsclub damals war und heute noch ist.
Ist für mich auch bis heute eines meiner absoluten Lieblingsstadien.
Ja, du hast doch da dieses Pokalspiel jetzt letztens, war das
gegen, HSV.
Gegen den HSV.
3:4 Verlängerung.
Das hatten wir dann auf WDR 2 gemacht und ganz fett. Mhm. Das war echt eine schöne Sache. Also,
und sind jetzt wieder Dritter, ne? Vielleicht kommen sie nochmal hoch in die zweite Liga.
Ja, das wäre mega. Ich meine, bei Willi Entelippens ist es ja auch so, das war ja früher, ich glaube, heute ist es immer noch so, ich finde diese Schiri-Doku ganz witzig.
Ja, ist gut.
Die ist ziemlich gut gemacht. Mhm. Der Jablonski gefällt mir ja mit seinem Talk da mit den Spielern, wenn die sich da unterhalten über, gehst du auch unter die Sonnenbank vorm Spiel? Ja, ja, klar und so, dann geht's weiter. Da merkst du, das läuft, ja, das sind ja meine Jungs dann, da mag ich sowas. Weiß ich. Und bei Entelippens war das ja auch so, mit Walter Eschweiler damals. Da. Ja. Du musst ja, ich meine, Hafenstraße ausverkauft, entscheidende Szene, Spiel wogt hin und her und es gibt Ecke und Entelippens geht dahin und Eschweiler kommt dahin und die haben dann sich halt da getroffen und in dieser Situation kommt Walter Eschweiler, den habe ich auch getroffen, was für ein Typ, ey. Ja. Im Auswärtigen Amt arbeitet der immer noch als Repräsentant, also der verteilt jedem, der sie nicht haben will, seine Visitenkarte, steht alles drauf, ne? Sozusagen sitzt der Honorarkonsul, so
der
ungefähr.
Der hat immer noch einen viel zu großen Wintermantel an, der fast bis zu den Fußspitzen
ein
reicht.
Ein so witziger Typ. Hat man in die Pfeifen der Nation, glaube ich, in Jogo Bonito. Dann kommt er zu dem Entelippens hin und sagt, ja und die Frau und die Kinder, was machen denn die Kinder? Und so fing der so Smalltalk an und der Entelippens steht da an der Ecke. Ne? Ja. Das gibt es halt so, ja, glaube ich nicht mehr. Oder der hat sich auch dann Kappen angezogen früher. Ne? Also dann, wenn das Publikum da stand, hat er sich eben auch mal eine Kappe angezogen und so die Ecke reingezirkelt. Das ist die Zeit, in der, keine Ahnung, ich 1, 2, 3 Jahre alt war. Das war
und der Willi hat,
cool.
hat glaube ich, aber auch ein besonderes Verhältnis zum Walter Eschweiler gehabt.
Ja.
Die beiden hatten also auch regelmäßig regen Gedankenaustausch auf dem Platz.
Oder du bist gefault worden, hast am Boden gelegen, dir tat alles weh. Dann ist er vorbeigekommen und dann im Vorbeilaufen fiel er ja ins Kreuz, immer wie er das so schön konnte und ist dann mit seinen Flaschenbeinen nach vorne marschiert und hat dann noch gerufen. Na Jung, hast du was verloren? Sechs war da ohne Boden oder so. Oder du hast gefault, dann ist er vorbeigekommen und hat gesagt, Jung, vorsichtig, ich habe noch roten Gelb dabei. Ja, vorsichtig, ganz vorsichtig.
Das, was für ein Entertainer.
Absolut.
Willi Entelippens. Mhm. Es ist fast unmöglich, bei ihm einen Schlusspunkt zu setzen, er möge ewig leben.
Ja.
Aber wir haben eine Sache gefunden und einen Schlussgedanken hatte ich bei Willi Entelippens, weil es gab ja auch diese ernste Passage in seinem Leben, darüber haben wir gesprochen mit dem Vater, und der Zugehörigkeit und er fühlte sich ja nirgends wirklich zugehörig, was die Nationalmannschaften anging. Er wollte für Deutschland spielen, es ging nicht. Und er wollte vielleicht des Geldes wegen mal nach Berlin oder auch vielleicht zu Ajax, aber er ist nie gegangen. Er ist geblieben im Ruhrgebiet und ich glaube, am Ende ist das Ruhrgebiet, das hat er, glaube ich, selber auch mal gesagt, der Ort, wo es egal ist, wo du herkommst. Also das, wo du herkommst, dann bist du eben der Willi und dass eben Herkunft hier zu der Zeit keine Rolle gespielt hat und ich finde, das ist ein absolut zeitloses, modernes Manifest, wo ich sage, würde ich immer unterschreiben, ein Hoch auf das Ruhrgebiet und auf Menschen, die sowas wichtig finden, dass völlig egal ist, wo du herkommst, solange du als Mensch okay bist und Willi ist mehr als okay.
Das finde ich auch. Mein Schlussgedanke zu Willi Lippens ist ja, dass ich eine große Sehnsucht verspüre, wie so oft in diesem Podcast, nach Typen wie Entelippens. Mhm. Weil ich, vielleicht ist einfach auch nicht mehr die Zeit, wo sich Typen so entwickeln können, wie noch vor 30, 40, 50 Jahren. Und der zweite Gedanke, der sich dann natürlich anschließt, ist, könnte jemand mit dieser besonderen Spielweise, also seine Gegner komplett zu narren und zu verarschen, manchmal auch gar nicht aufzutauchen im Spiel, weil einfach gar nichts gelingt, aber an sehr guten Tagen viele wahnwitzig schöne Sachen zu machen. Könnte so einer heute in der Fußball-Bundesliga noch existieren?
Ach so.
Weil ich auch der Meinung bin, dass ich in der heutigen Zeit ja aufwachsen würde, groß werden würde und natürlich dann mit diesen Fähigkeiten, die mir ja der liebe Gott geschenkt hat, da muss ich sagen, könnte ich sicherlich auch heute noch Fußball spielen. Und ich denke auch, wenn ich mich im Strafraum bewegen würde heute und würde den Schuss antäuschen, dann muss der Verteidiger reagieren und springen. Und dann muss ich eben die Coolness besitzen und den mal aufziehen zur anderen Seite, wieder ausholen, dann springt er nochmal. Springt er nicht, sind die 30 Zentimeter da und dann lasse ich ab, dann ist er drin. Ja, so ist es nun mal im Fußball.
Willi Entelippens, oder?
Entelippens.
Das ist sein Applaus.
Ja.
Er hat unseren Abend hier gemacht. Was für ein großer Künstler am Ball und am Mikrofon.
Ja.
Das war Tiger, Ente, Cobra und Co. Burkhardt.
Teile 1 und 2 aus dem wunderbaren Bollwerk hier in Moers.
Mhm. Wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute hier wart.
Herzlichen Dank.
Und wir haben am Ende natürlich noch Hinweise. Wir haben Hinweise, es geht natürlich in der nächsten Woche wieder weiter mit der nächsten Folge von Jogo Bonito. Wir arbeiten dran, im nächsten Jahr vielleicht im Rahmen der Euro so ein paar Euro-Specials zu machen. Und wenn ihr Lust habt, uns zu kontaktieren, nutzt die Plattform info@jogo-bonito.de. Anfragen jeder Art sind da erstmal willkommen und werden wohlwollend von Burkhardt Hupe geprüft. Und es wird auch geantwortet, wenn ihr Lust habt auf ein Fußball-Bühnenprogramm. Ich gehe wieder auf die Bühne mit einem Solo, das heißt reinste Fußballerotik. Ab Januar bin ich unterwegs im Westen und da habe ich den Link auch in den Shownotes. Da wird es, glaube ich, sehr, sehr lustig.
Ich habe jetzt gerade so eine Bild-Text-Schere im Kopf.
Reinste Fußballerotik wegen mir. Und ja, aber das macht es ja gerade spannend.
Ach so.
Ich habe es dir häufiger schon gesagt, Erotik ist die Kunst der Verhüllung. Ja. Warte mal ab, wie ich auf die Bühne gehe.
Ja, du beherrschst es perfekt.
Inhaltliche Verhüllung. Ja, also reinste Fußballerotik ist das Programm. Wenn ihr Lust habt, den Link gibt es in den Shownotes. Den wunderbaren Burkhardt gibt es immer wieder und auch sein Buch. Der Weisheit letzter Schuss. Meins ist auch da. Alles haben wir in den Shownotes. Es ist im Prinzip alles gesagt. Den Club de Jogadores gibt es auch. Und an dieser Stelle schließen wir unsere Bücher. Stehen auf, bedanken uns ganz herzlich, dass ihr hier wart. Und es danken Burkhardt Hupe.
Vielen Dank. Und vielen Dank. Sehr freundlich. Vielen Dank. Und der unvermeidliche Sven Bissler. Dankeschön.
Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhardt Hupe.